Dimensionen.
Dimensionen, Diskussionen, riskante Klimaveränderungen über den aktuellen Bericht des Weltklimarats mit Juliane Nagilla.
Douglas Maron, wir sitzen hier in einem Gemeinschaftsgarten ganz in der Nähe des Wegener Center für Klima und globalen Wandel der Universität Graz. Sie hat sich ja 2015 nach Graz verschlagen sozusagen. Sie kamen von der Universität Kiel und leiten jetzt hier die Forschungsgruppe Regionales Klima. Sie waren beteiligt am aktuellen IPCC-Bericht, das ist der 6. Sachstandsbericht des Weltklimarats und der beschäftigt sich mit den physikalischen Grundlagen. Sie selber sind ja auch Physiker. Der Bericht ist Anfang August rausgekommen, an einem Montag. War die mediale Resonanz so, wie Sie sich das erwartet haben?
Ich habe es jetzt zum ersten Mal aus der Perspektive seines Autors gesehen. Das heißt, früher habe ich immer die Interviews gelesen oder die Berichte. Und jetzt war ich derjenige, der tatsächlich direkt gefragt wurde. Also ich befürchte, dass die Aufmerksamkeit, genauso wie sie so einen Peak hatte, ganz, ganz schnell wieder abflachen wird und das aus der Debatte verschwindet. Die Welt streitet um Aufmerksamkeit, ja. Und Klimawandel ist eins von den Themen. Ich fand es einfach anstrengend, komplexe Dinge so verkürzen zu müssen, dass sie halt in ein 2-Minuten-Format oder so reinpassen. Und ich habe dann die Befürchtung, dass bei vielen letztendlich die falschen Bilder im Kopf hängen geblieben sind, weil man so sehr verkürzen und abstrahieren musste, dass letztendlich ganz viel Interpretationsspielraum da war von dem, was wir gemeint haben könnten. Und dass vielleicht auch einige das dann gerne so interpretieren, wie sie es dann gerne interpretieren wollen.
Und was wäre so eine verkürzte Interpretation?
Also zum Beispiel die Änderung von Extremereignissen. Extremereignisse werden häufiger und stärker, ist eine der Kernaussagen des Berichts. Und das ist natürlich mit viel Material untermauert. Und eigentlich müsste man das noch genauer erläutern, was das eigentlich bedeutet. Also wenn man sich jetzt so ein Ereignis wie das von Hallein vor kurzem vorstellt, die starken Überflutungen dort, dann befürchte ich, dass beim Leser oder Hörer oder Leserinnen, Hörerin ankommt, dass solche Ereignisse, solche Wetterlagen, wie wir sie da hatten, dass die häufiger auftreten und wenn sie auftreten, dann noch stärker werden. Und das ist aber nicht gemeint mit dieser Aussage. Sondern mit dieser Aussage wäre gemeint, wenn wir jetzt Starkniederschläge haben, Starkniederschläge, die vielleicht 30 mm am Tag sind, dann werden solche Ereignisse häufiger, weil einfach insgesamt mehr Wasser in der Atmosphäre ist und dann werden die Niederschläge insgesamt stärker und deswegen überschreiten wir diese Schwelle von 30 mm häufiger. Wenn wir uns jetzt überlegen, wir gucken uns alle Niederschläge an, die die 30 mm Schwelle überschreiten, vielleicht sind das 10 Ereignisse im Jahr oder so, dann werden diese 10 stärksten Ereignisse in der Zukunft stärker werden. Das ist diese Aussage, der Niederschlag oder die Niederschlagsextreme werden stärker. Letztendlich ist das die gleiche Aussage, dieses häufiger werden und stärker werden. Und genau diese Aussage, dass solche Wetterlagen wie die, die zu solchen Extremereignissen in Hallein geführt hat, dass die häufiger werden, also dass wir jetzt immer häufiger genau solche Wetterlagen haben, die dann zu solchen Überflutungen führen. Oder solche Wetterlagen, wie jetzt diese Hitzewelle in Kanada ausgelöst haben. Dass die häufiger werden, das ist eben nicht der Fall. Also wir müssen nicht damit rechnen, dass jetzt plötzlich jedes Jahr so eine Hitzewelle in Kanada auftritt. Oder jedes Jahr so ein Hochwasser in Hallein passiert. Das sind dann eben Verkürzungen, weil man sich auf 2 Minuten beschränken muss, die, glaube ich, das falsche Bild im Kopf der Zuhörerinnen erzeugt.
In dem Bericht werden 5 Szenarien nachgezeichnet. Von sehr optimistisch, der Wandel gelingt, CO2-Emissionen nehmen rapide ab, bis hin zu dem pessimistischsten Szenario, das von einer Erderwärmung von über 4 Grad ausgeht. Jetzt sind es so schön strukturierte Linien, die man hier sieht. Wie kommen die zustande? Ist es wissenschaftlich so eindeutig, dass man diese klaren Linien zeichnen kann?
Tatsächlich haben diese Szenarien eine Entwicklung von über 20 Jahren genommen. Also für den 4. Sachstandsbericht wurde ein Satz Szenarien entwickelt. Und zwar hat man dort sozioökonomische Entwicklungen sich überlegt und geschaut, zu welchen CO2-Emissionen die führen würden. Und da gab es eine riesengroße Familie. Das waren nicht 5, das waren Größenordnung 20 vielleicht. Und mit dem dann 5. Sachstandsbericht hat man das Ganze, muss man sich überlegen, vom Kopf auf die Füße, von den Füßen auf den Kopf, keine Ahnung, gestellt und hat gesagt, wir nehmen erstmal eine kleine Zahl, weil die in ihren CO2-Emissionen sich häufig sehr geähnelt haben, diese großen Familie von Szenarien. Also da gab es ganz großen Überlapp. Da hat man sich gesagt, okay, wir nehmen jetzt repräsentative Pfade, die geben wir unseren Klimamodellierern, damit die schauen, wie sich das Klima unter diesen Pfaden ändern kann. Und gleichzeitig sagen wir den Ökonomen aber, okay, das sind mögliche Entwicklungen. Welche sozioökonomischen Entwicklungen könnten denn zu solchen CO2-Entwicklungen überhaupt führen? Und das ist ja eigentlich dann auch die spannende Frage. Ja, wie können wir bestimmte Klimaziele erreichen? Also jetzt dieses ganz, ganz optimistische Szenario, das ist ein Pfad, der es ermöglicht, das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen. Und damit können Klimatologen rechnen und sich dann die regionalen Klimafolgen und so weiter anschauen. Aber die Ökonomen können umgekehrt sich die Frage stellen, okay, was muss man denn ökonomisch tun, dass man diesen Pfad einhalten kann? Und das ist natürlich eine extrem sinnvolle Separierung dieser Fragen. Man geht nicht einfach von einem vorgegebenen Set von sozioökonomischen Entwicklungen aus und schaut dann, wie das Klima darauf reagiert, sondern man separiert es und stellt dann die Frage, okay, wenn wir denn da landen wollen, politisch, beim 1,5-Grad-Ziel oder beim 2-Grad-Ziel, wie kommen wir denn ökonomisch dahin? Und in Arbeitsgruppe 1 haben wir uns jetzt diese Frage überhaupt gar nicht gestellt, inwieweit jetzt eins von diesen Szenarien optimistisch, pessimistisch ist. Natürlich hat jeder von uns irgendwie im Kopf irgendwie ein bestimmtes Szenario, ob optimistisch ist oder nicht. Ja, und einige von denen sind sehr optimistisch. Eins von denen ist extrem pessimistisch. Aber letztendlich kann sich dann später Arbeitsgruppe 3 darum kümmern, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man die erreichen kann.
Es gibt diese klare Arbeitsteilung innerhalb des IPCC und Sie waren in Gruppe 1 bei den physikalischen Grundlagen. Bei den Klimamodellierern könnte man vereinfacht sagen, wie kann man sich denn so ein Klimamodell vorstellen? Wie umfangreich ist es? Es ist ja viel mehr als ein Thermometer in die Luft zu halten.
Letztendlich gibt es einen Satz Grundgleichung, der mathematisch implementiert ist. Da geht es um die Frage, Luft ist ein Fluid. Wie bewegt sich dieses Fluid, wenn bestimmte Kräfte drauf wirken? Dann haben wir Massenerhaltung, Luft verschwindet nicht einfach. Wir haben feuchte Erhaltung, Feuchte verschwindet nicht einfach. Die kann zwar ausregnen, die kann verdunsten, aber es verschwindet nicht. Und dann gibt es Energieerhaltung, letztendlich vor allen Dingen Wärmeenergie und innere Energie, die eben zum Beispiel durch die Sonneneinstrahlung oder den Treibhauseffekt beeinflusst wird. Das ist ein Satz von Grundgleichung, die muss man letztendlich für die ganze Erdoberfläche lösen in der Atmosphäre. Das macht man auf einem Gitter, was 30 oder noch mehr, 30 bis 60 Schichten übereinander hat. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man vielleicht eine Gitterweite von 100 Kilometern nimmt für so ein globales Klimamodell, wie man dann mit so einem Gitter den ganzen Planeten bedeckt. Das ist für die Atmosphäre, aber das Klimasystem ist natürlich nicht nur die Atmosphäre. Man muss das Ganze noch für den Ozean machen. Da kommt dann noch das Salz dazu als zusätzliche Komponente, die sehr wichtig ist, weil Salz die Dichte des Wassers bestimmt. Das wäre sozusagen ein ganz einfaches Klimamodell erstmal. Da braucht man dann noch Komponenten, die einzelne kleinskalige Prozesse beschreiben, zum Beispiel die ganze Absorption über die Treibhausgase, wie die ganze Strahlung durch die Atmosphäre wandert, wie sie reflektiert wird, wie sie vom Boden absorbiert wird, wie sie wieder ausgestrahlt wird. Das sind alles physikalische Gesetze, aber das braucht man sozusagen zusätzlich noch, muss es zusätzlich implementieren. Oder wie jetzt ein Gewitter sich abspielt. Gewitter sind kleiner als so eine Gitterzelle im Klimamodell. Das heißt, man muss die mehr oder weniger effektiv berücksichtigen. Die neuesten Regionalmodelle können das auch ganz explizit machen. Die simulieren wirklich, wie wenn sich der Boden erhitzt und feucht ist, wie dann die Luft aufsteigt, wie sie anfängt zu kondensieren und dann so ein Gewitter losgeht. Aber was denn letztendlich in Wolkentröpfchen passiert, die sind so klein, das ist im Bereich von wenigen Mikrometern. Kein Modell kann jedes einzelne Wolkentröpfchen simulieren. Das heißt, da gibt es dann den Bereich der Wolkenphysik, der Gesetze für so eine Wolkenentwicklung abgeleitet hat. Und die sind alle in Klimamodellen implementiert. Die Gletscher, die ganzen Eisschilde, das Meereis, die Bodenfeuchte, das muss alles noch in zusätzlichen Modellen berücksichtigt werden. Und nachher hat man viele Zehntausende Zeilen Code.
Zehntausende Zeilen Code, um das so ein Modell durchzurechnen, ist das überhaupt möglich auf einem universitären Server?
Nein, nein. Also tatsächlich, wenn man sehr einfache Modelle, wie man sie in den, ich sag mal so vor 20 Jahren hat, die kann man auf einem Laptop heutzutage rechnen. So schnell sind die Laptops geworden. Aber wenn man wirklich mit aktuellen Modellen rechnen möchte, dann nimmt man die an Großrechenzentren. Also die ZAMK zum Beispiel in Österreich hat einen, in Wien gibt es einen, Und dann gibt es in Deutschland zum Beispiel verschiedene oder in anderen Ländern, die wir dann eben nutzen.
Jetzt haben Sie gemeint, die Klimamodelle von vor ein paar Jahrzehnten konnte man noch leichter rechnen, war weniger Rechenleistung dahinter. Was sind denn die neuen Variablen, die dazugekommen sind? Was ist in heutigen Klimamodellen drinnen, was früher nicht drin war?
Also die Klimamodellierung, die kämpft quasi damit, dass Computer noch zu langsam sind und möchte gerne immer feinskaliger werden, aber auf der anderen Seite auch immer mehr Prozesse mit abbilden, die halt das Klima beeinflussen können. Und da gibt es letztendlich zwei Entwicklungen. Also einmal eben immer mehr Prozesse mit einzubauen. Also das fing dann damit an, dass man irgendwann Wolken mit abgebildet hat. Die ersten Klimamodelle hatten keine Wolken. Dann muss man halt Komponenten wie das Meereis mit modellieren. Man muss die großen Eisschilde modellieren. Früher hat man das in den ersten Modellläufen einfach vorgeschrieben. Das heißt, man hat irgendeine Entwicklung angenommen und hat die aber nicht mit modelliert. Oder zum Beispiel auch den Kohlenstoffkreislauf oder die Aerosole, die in der Luft sich befinden und Strahlung absorbieren, Strahlung streuen oder die Wolkenbildung beeinflussen. Also was berücksichtigt man jetzt mit in den Modellen? Das ist quasi die eine Richtung der Klimamodellierung. Man weiß aber auch, dass viele atmosphärische Prozesse erst realistisch dargestellt werden, wenn man eine bestimmte Minimumauflösung hat. Also zum Beispiel die ganze Zirkulation, die Abfolge von Wettersystemen in den mittleren Breiten. Und da weiß man, dass man, um die wirklich realistisch darzustellen, sodass sie quasi, ich sag mal, für das Auge, wenn man sich eine Karte von einem Klimamodell anschaut und eine Karte von Beobachtungen anschaut, dass man sie nicht mehr unterscheiden kann, ja, dann müssen wir auf eine Auflösung von ungefähr 20 Kilometer kommen. Und die ersten Klimamodelle hatten vielleicht eine Auflösung von 1000 Kilometer, dann vielleicht 500, 200, so sind wir weitergekommen. Und Standardmodelle haben jetzt vielleicht 100 Kilometer. Eben weil man diese ganzen anderen Prozesse mit berücksichtigen will. Und jetzt gibt es aber eine Forschungsrichtung, die sagt, okay, wir interessieren uns jetzt nicht für die ganzen feinen Prozesse, sondern gucken mal nur, was passiert, wenn wir die Auflösung vergrößern. Das heißt, das sind diese beiden Entwicklungslinien in der Klimamodellierung.
Sie sind spezialisiert auf regionale Klimamodelle. Das heißt, Sie nehmen diese, sage ich mal, grobmaschigen globalen Modelle und versuchen sie runterzurechnen. Wie funktioniert dieser Prozess des Runterbrechens?
Da gibt es zwei Ansätze. Also der, ich sag mal, simplere Ansatz, der versucht, der ist auch schon alt, den gibt es seit es Wettervorhersagen gibt, also seit quasi Anfang der 50er Jahre. Man weiß, wenn man eine bestimmte Wetterlage hat, dann hat man auch ein bestimmtes Wetter lokal. Das heißt, wenn wir ein Hochdruckgebiet haben im Sommer, dann wissen wir, hier scheint normalerweise die Sonne, es gibt keinen Regen und die Temperaturen sind relativ hoch. Oder wenn ein Sturmtief durchzieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass wir stärkere Winde haben, dass es hier regnet und so weiter. Diese Zusammenhänge zwischen den großen Skalen und den kleinen Skalen, die kann man statistisch modellieren. Und dann überträgt man diese Zusammenhänge, die man aus der realen Welt hergeleitet hat, überträgt man dann auf ein Klimamodell. Ein Klimamodell kann Stürme zum Beispiel relativ gut simulieren. Also ein globales Klimamodell, aber nicht so sehr das feinskalige Klima. Und überträgt dann auf das Klimamodell, sodass dann mit dem, was das globale Klimamodell simuliert, über diese statistischen Beziehungen man Aussagen über das lokale Klima oder Wetter bekommt. Und wie sich das dann eben unter geänderten Klimabedingungen verhalten könnte. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite ist quasi, dass man regionales Klimamodell nimmt. Das ist letztendlich genau das gleiche wie ein globales Modell. Nur, das wird nur auf einer bestimmten Region gerechnet, aber mit deutlich höherer Auflösung. Und von außen kommt quasi dann das Wetter vom groben Modell rein. Der Sturm kommt rein und wird dann aber mit höherer Auflösung innen im Modell weitergerechnet. Man hat dann halt die ganze Wechselwirkung mit der Topografie. Wenn ein Gebirge da ist, dann hat man auf der einen Seite hat man dann, also auf dem Wind zugewandten Seite hat man dann einen verstärkten Niederschlag, wo die Wolken nach oben ziehen und sich ausregnen. Auf der anderen Seite hat man vielleicht einen Regenschatten, also weniger Regen. Solche Zusammenhänge werden halt viel, viel besser dann abgebildet mit der höheren Auflösung.
Jetzt gab es ja erstmals im IPCC-Bericht auch regionale Auswertungen. Inwiefern sind denn die unterschiedlichen Weltregionen auch unterschiedlich von den Folgen der Klimaerwärmung betroffen?
Es gibt so ein Paradigma, was relativ viel erklärt. Wet gets wetter, dry gets drier. Also die Regionen, die heute schon viel Niederschlag haben, werden in Zukunft mehr Niederschlag bekommen. Und die Regionen, die heute trocken sind, werden in Zukunft auch trockener werden. Das ist nicht überall so, weil sich Zirkulationsmuster verschieben. Also zum Beispiel kann es sein, dass jetzt die Sahelzone, zum Beispiel, die ja unter starken Dürren gelitten hat, in den 70er, 80er Jahren zum Beispiel, dass sich dort tendenziell ja entspannt die Lage, weil mehr Niederschlag kommt, wobei entspannen, ich meine, die kriegen dann natürlich auch noch entsprechend mehr Temperaturen, wo es jetzt schon extrem heiß ist. Ja, aber zumindest das Niederschlagsproblem könnte ein bisschen schwächer werden dort. In Regionen, die tendenziell trocken sind und dann vielleicht noch trockener werden in der Zukunft, da werden wir natürlich größeres Dürrerisiko bekommen. Also im Mittelmeerraum, im Nahen Osten, das sind Regionen, wo es deutlich trockener und heißer werden wird. Wenn man dann in Richtung weiter nach Asien geht, in Richtung Ostasien, das sind Regionen, die von feuchten Hitzewellen sehr stark betroffen sein werden. Regionen, wo man sowieso viel Feuchte in der Luft hat, die dann noch heißer werden. Und das kann dann halt sein, dass man in Temperaturbereiche kommt, wo letztendlich der menschliche Körper nicht mehr mit fertig wird. Nicht täglich, ja, aber es wird immer wieder Hitzewellen geben, die so heiß sind, dass man das Haus besser nicht verlässt, weil man sonst kollabieren könnte.
Gab es eigentlich Erkenntnisse im aktuellen Bericht, die sogar Sie als Klimaforscher überrascht haben?
Was mich am meisten überrascht hat, waren tatsächlich die Prognosen zum Meeresspiegelanstieg. Die waren jetzt nicht komplett neu, aber was man halt gemacht hat, das war übrigens auch schon im letzten Spezialbericht zu den Ozeanen, dass man auch mal weiter in die Zukunft geschaut hat. Also Meeresspiegel 1 Meter bis 2100, dann denken sich die meisten Menschen, na gut, wenn das der Worst Case ist, dann ist das irgendwie nicht so relevant. Aber man vergisst dann halt, dass der Meeresspiegel natürlich von den Gletschern stark beeinflusst wird, vom warmen Ozeanwasser. Die Eisschilde, die großen, die regieren extrem langsam. Das heißt, das, was wir heute machen, das kann über Jahrhunderte weitergehen. Und dann kann es sein, dass es auch Kipppunkte gibt, die überschritten werden. Wenn das Eis, was jetzt in Grönland, in der Antarktis, einige Kilometer dick ist, wenn das anfängt zu schmelzen, dann sinkt es in wärmere Luftschichten. Und selbst wenn wir den Klimawandel stoppen, kann das sein, dass die Luftschichten dann warm genug sind, dass das Eis einfach weiter schmilzt, bis es dann irgendwann weg ist. Das dauert einige Jahrhunderte, aber es kann sein, dass das unumkehrbar ist. Und dann hat das IPCC halt geschaut, okay, was passiert denn vielleicht im Jahr 2300? Und da haben wir dann nicht mehr einen Meter, sondern da haben wir dann im besten Fall vielleicht bis zu 4 Meter und im schlimmsten Fall bis zu 7 Meter. Und was dann kleingedruckt noch daneben stand, ist, dass auch eine Änderung von über 15 Metern nicht ausgeschlossen werden kann, weil man bis jetzt noch zu wenig versteht, wie zum Beispiel das Eisschild in der Westantarktis reagiert. Ob das vielleicht über die Jahrhunderte kollabiert. Und das fand ich am beeindruckendsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also an einen Meter Meeresspiegelanstieg kann sich, natürlich gibt es Inseln im Pazifik, die davon betroffen sein werden, sehr stark, aber die meisten Küstenregionen können sich an einen Meter sicherlich anpassen. Aber ob sich eine Stadt wie New York 4 oder 7 Meter anpassen kann, ist eine ganz andere Frage. Also die 7 Meter sind jetzt eher unwahrscheinlich, weil wir dazu quasi sämtliche Klimaschutzmaßnahmen, die jetzt getroffen wurden, sind schon, die müssten wir wieder über den Haufen schmeißen und müssten irgendwie ganz, ganz kohleintensiv weiterarbeiten. Aber ganz ausschließen kann man das natürlich nicht.
Wurden aus Ihrer Sicht Klimaschutzmaßnahmen getroffen? Wurden nicht vielmehr bisher nur Ziele definiert? Also Österreichs CO2-Ausstoß steigt.
Das ist sicherlich von Land zu Land verschieden. Deutschland zum Beispiel ist immer noch sehr, sehr weit von den Pariser Zielen entfernt. Aber der CO2-Ausstoß hat sich schon reduziert. Teilweise hatte man Glück, in Anführungsstrichen, dass die Wirtschaft in Ostdeutschland zusammengebrochen ist. Aber auch, wenn man sich aber anschaut, wie stark der Anteil an regenerativen Energien gestiegen ist. Als ich in der Schule war, da waren das irgendwie 5%. Und jetzt ist es halt eine große zweistellige Zahl. Also das heißt, es passiert schon was. Und es gibt andere Länder, die noch viel weiter sind. Das sind häufig sehr kleine Länder. Aber klar, also wir sind sehr weit davon entfernt, das Pariser Klimaziel zu erreichen. Und Österreich ist sicherlich kein Musterschüler. Und was Sie gesagt haben, dass viele Ziele definiert werden und keine konkreten Maßnahmen getroffen werden. Das ist leider übrigens auch in Deutschland der Fall.
Jetzt ist es die Summe der Erkenntnisse, die ein beklemmendes Gefühl hinterlässt, wenn man sich mit dem IPCC-Bericht auseinandersetzt. Der Bericht selber gibt hier keine Empfehlungen ab, sondern es wurden rund 14.000 Studien gesichtet und die aktuellen Ergebnisse im Bereich Klimaforschung zusammengetragen. Inwiefern muss man denn auf Risiken, die bestehen, aber die unwahrscheinlich sind, inwiefern muss man darauf hinweisen und wann kommt dann der Punkt, wo man vielleicht dann auch als Gremium sagt, könnte passieren, ist aber unrealistisch, wir wollen ja auch keine Panik verbreiten, besser nehmen wir diese Risiken nicht mit auf.
Ja, das ist eine schwierige Frage, das war übrigens auch eine schwierige Frage für das IPCC als Ganzes. Auch weil sich der Fokus des ganzen Berichtes über die Jahre oder über die Generationen verschoben hat. Und jetzt nochmal sehr, sehr deutlich. Früher ging es um die Täterfrage. Ja. Wer hat, gibt es einen Klimawandel und wer ist schuld daran? Und das ist mittlerweile geklärt. Ja, also da ist der neue Bericht ja extrem sichernde Aussage. Und bei solchen Fragen, da wollte man natürlich gerne sehr robuste, solide Aussagen haben. Und wirklich nur das schreiben, wo man sich wirklich sicher ist. Ja, an solchen Sätzen hängen nachher Milliarden von Investitionen in Klimaschutz. Brauchen wir den oder brauchen wir den nicht? Und jetzt geht es halt zu dieser Risikofrage. Und da muss man eben auf Risiken hinweisen, die mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eintreten können, aber eventuell ganz, ganz gravierende Folgen haben, wie eben mehr als 7 Meter Meeresspiegelanstieg. Also ich finde schon, dass man solche Dinge, die mit geringer Wahrscheinlichkeit passieren können, dass man die auch benennen muss. Man muss ja natürlich extrem klar formulieren als eben Risiken mit geringer Wahrscheinlichkeit, aber hohen Folgen. Und ich glaube, dass der Bericht das sehr gut gemacht hat. Also genau die richtige Sprache auch dafür gewählt hat, das eben nicht alarmistisch aufzubauschen. Und in den Medien habe ich jetzt auch gar nichts darüber gelesen, dass 15 Meter Meeresspiegelanstieg vielleicht möglich sind. Das steht jetzt drin. Jeder, der es wissen will, kann es wissen, dass das im Moment mit unserem Wissen nicht ausgeschlossen werden kann. Wir wissen nicht, ob das realistisch ist. Vielleicht wissen wir im nächsten Bericht mehr darüber. Aber es ist nicht so in den Vordergrund gestellt worden, dass es in irgendeiner Form alarmistisch wäre.
Sie haben vorhin gesagt, die Täterfrage ist geklärt. Damit beziehen Sie sich auf die Erkenntnis in dem Bericht, dass die Klimaerwärmung menschengemacht ist. Das wird jetzt mit so gut wie 100%iger Sicherheit festgestellt. Dennoch gibt es immer noch Menschen, die das bezweifeln oder anzweifeln. Wie soll man denn mit Klimaskeptikern, Skeptikerinnen umgehen?
Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Typen von Klimaskeptikern, Skeptikerinnen, wobei das tendenziell, glaube ich, eher Männer sind. Das gibt, und ich hab solche Leute auch getroffen, viele Menschen, die sich, glaube ich, nicht ernst genommen fühlen von Klimaforscherinnen und Forschern. Und dann geht das schnell so, ihr macht ja nur Junk Science. Und dann werden klimaskeptische Publikationen zitiert, die meistens kompletter Humbug sind. Dann stellt man sich die Frage, woher kommt das, dass die das ernst nehmen und die Klimaforschung nicht ernst nehmen. Und ich kenne einige Vortragende, wenn man sich als Klimaforscher an die Öffentlichkeit wendet, wo extrem stark vereinfacht wird und wo so eine paternalistische Haltung eingenommen wird. So, vertraut uns, ja, es geht um den Weltuntergang und wir regeln das, wir verstehen das alles und ihr müsst das gar nicht verstehen. Und ich glaube, das mögen viele Leute berechtigterweise natürlich nicht. Ich habe das Gefühl, dass man mit solchen Leuten aber reden kann und sich auseinandersetzen kann. Es gibt ja auch berechtigte Fragen. Ja. Also ich meine, warum hat sich das Klima denn in den Eiszeiten geändert? Oder wie kann denn so ein kleines Molekül, wo es nur 400 auf 1 Million Teilchen in der Luft gibt, wie kann denn so ein kleines Molekül, was so selten ist, das Klima beeinflussen und so weiter? Das sind natürlich Fragen, die man haben kann, wenn man eben die Physik dahinter nicht kennt. Ja, aber dann kann man sich eben hinsetzen und das mit dann auch besprechen. Und ich habe, vielleicht ist es naiv, aber ich habe das Gefühl, dass man dann auch verstanden wird. Aber es gibt natürlich auch andere Leute, die das mehr oder weniger im berufsbedingt machen, die davon profitieren. Leute in Thinktanks, die dann für bestimmte Industrien arbeiten und Maßnahmen verhindern wollen. Wie geht man mit denen um? Ich glaube, man darf sich nicht öffentlich in Debatten mit denen reinziehen lassen, weil die halt nicht an der Wahrheit interessiert sind, an einer echten inhaltlichen Auseinandersetzung. Ich finde, solchen Leuten darf man auch keine Bühne liefern. Und umgekehrt, da muss man natürlich aber auch schauen, dass man die, in die Schranken weist. Dass man verhindert, dass die einen starken Einfluss auf die Politik bekommen. Ich glaube, das geht vor allen Dingen darüber, dass man sich eben mit der Politik auseinandersetzt und man auch Gespräche mit Politikern führt. Nicht jetzt im Sinne von missionieren, sondern wirklich um den Wissensstand darzustellen. Und ich glaube, für sowas ist das IPCC extrem wichtig.
Herr Mauern, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Riskante Klimaveränderungen. In der Reihe Dimensionen Diskussionen sprach Juliane Nagele mit dem Klimaforscher Douglas Maraun über den aktuellen Bericht des Weltklimarats. Redaktion Marlene Nowotny.
Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Ö1-Festspielpartner